Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Vielen Dank auch für alle Gebete. Eigentlich, ja, selbstverständlich ist gar nichts, wenn man so Zeit hinter sich hat. Und ich bin einfach am Herrn dankbar. Aber in der Bibel steht, alles hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit. Prediger 3,7, Rede hat seine Zeit. Und jetzt, denke ich, ist die Zeit des Schweigens vorbei. Die Zeit des Redens beginnt. Von daher bin ich eigentlich dankbar. Ich möchte uns heute Morgen einen Psalm lesen, der sehr bekannt ist. Es ist ein Psalm, den man einfach schnell liest, wenn man den ersten hinter sich hat, dann freut man sich, wenn man den zweiten auch schnell hinter sich hat. Aber dieser zweite Psalm ist ein ungeheures Zeugnis für das, was heute sich im Jahre 2014 in unserer westlichen und auch weiteren Welt abspielt. Die Bibel sagt hier, warum toben die Heiden? Und ersinnen die Völker Nichtiges. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen, ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel drohend lacht, der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige. Und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde, dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Der Krieg ist erklärt. Epheser 6, Vers 10 und die folgende sagt klipp und klar, dass die Gemeinde Jesu Christi von den Finsternismächten angegriffen wird. Zum Zweiten sagt uns die Bibel, dass in der Endzeit Gefängnisse und Behältnisse der Unterwelt geöffnet werden und die Dämonen über diese Erde losgelassen werden. Von daher sind wir in der Endphase dieses endzeitlichen geistlichen Krieges. Und ich kann nur so sagen, der Krieg ist erklärt. Sie haben uns, den Gläubigen, der totale Krieg erklärt. Was das bedeutet, das ist relativ einfach, wenn man geöffnete Augen hat. So wie es hier steht, die Heidewelt tobt. Die Völkerschaft begehrt auf. Die führenden Leute, die Politiker, die Könige der Erde, sie lehnen sich auf. Sie hat einen Ratschluss, sie verabredet sich gegen Gott und seinen Gesalbter. Gesalbter ist im Hebräischen der Maschiach, der Messias und im Griechischen, im Neuen Testament der Christus. Das heißt, sie begehrt auf gegen die Person Jesu Christi. Die Bibel sagt ganz klar dann im dritten Vers, sie wollen ihre Bande zerreißen, sie wollen das nicht mehr, sie wollen kein Evangelium, sie wollen keine Reinheit, sie wollen keine letztendlich saubere Trennung von Mann und Frau, sie wollen nicht, dass Lüge Lüge ist, dass Betrug Betrug ist, dass Hurerei Hurerei ist, das wollen sie alles nicht mehr, sondern sie wollen das entscheiden, was ihnen gefällt. Und das ist das, was der Teufel ihnen inspiriert hat. Wenn die Bibel sagt, die ganze Welt liegt im Ärger, dann hat sie der Teufel in den Klauen. Das ist gar keine Frage. Und die Bibel sagt jetzt, aber Gott lacht über diese Leute. Er lacht über diese Welt, er lacht über die Politiker, er lacht über die Machtverhältnisse. Und dann heißt es, er wird mit ihnen reden, und zwar in seinem Zorn und in seinem Grimm. Und dann sagt er ihnen klipp und klar, sein Ratschluss ist, dass auf dem Berg Zion der König der Könige, der Herr der Herren, der Herr Jesus Christus als König über diese Welt einst regieren wird im tausendjährigen Reich. Aber jetzt auch ist er die letzte Instanz, die Gott gesetzt hat für einen Menschen. Und das sagt dann klipp und klar, wenn er wiederkommt, dann wird er diese Heidevölker zerschmettern mit eisernem Zepter und wird sein Reich aufrichten. Und sie sagt jetzt ganz klar, unterwerft euch praktisch dem Sohn. Das Küssen ist ja auch gemeint, dass man die Füße küsst, dass man sich wirklich unterwerft. Unterwerft euch dem Sohn und dient Gott wirklich mit Ehrfurcht, mit Heiligkeit, mit Zittern. Ich umschreibe es mal in meinen Worten. Er sagt, sonst könnte es sein, ihr kommt um auf dem Weg. Und dann erklärt er etwas, was man gar nicht so schnell denkt. Er sagt, und er redet hier vom Lamm Gottes, vom Herr Jesus, sein Zorn kann relativ schnell entbrennen. Und dann sagt er wohl allen, das ist eine ganz klare Aussage, die sich bergen bei ihm. Es ist so, man will Gott nicht mehr, man will den Herr Jesus nicht mehr, man will das Evangelium nicht mehr, das christliche Abendland. Man könnte ja Todesanzeige in die Zeitung setzen, das christliche Abendland ist gestorben, ist tot, das gibt es nicht mehr. Und jetzt gibt es diese Ergriffe der Finsternismächte, die hier beschrieben werden, dieses Aufbegehren gegen Gott und seinen Christus, das gibt es auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist das Außerverhältnis, das ist das, was um uns herum läuft. Die zweite Ebene ist das Innerverhältnis, was in uns passiert. Im Außerverhältnis sehen wir heute etwas. Ich denke, dass viele Generationen von Gläubigen dankbar gewesen wären, wenn sie das gesehen hätten. Wir sehen heute als Generation, die gar nichts begreift, wir sehen heute das Weib vom Tier aus der Offenbarung hautnah vor unseren Augen. Jeder, der sich in der Mythologie auskennt, weiß, dass die Europa vom Zeus verkleidet als oder verwandelt, also getäuscht als weißer Stier geraubt wurde. Das Weib vom Tier ist, haben wir selbst auf der Bank auf die Münze drauf, ist Europa. Und jetzt siehst du plötzlich, wie dieses Europa, das man ja belächelt hat. Man hat früher gesagt, wenn jemand ins Europaparlament geht, das sind die Dummen, die keine Fähigkeiten haben, in den nationalen Parlamenten zu sein. Die schiebt man ab nach Europa. Aber das ist was ganz anderes. Europa ist inzwischen zu einer Macht geworden. Ein Großteil unserer Gesetze, ich habe das schon erlebt, als ich noch im Beruf war, ein Großteil unserer Gesetze, vollkommen hirnrissiges Zeugs, Entschuldigung, wenn ich so sage, also vollkommener Unsinn, kam über Europa. Und dann haben wir uns erklärt, nachdem wir uns gewehrt haben gegen das, haben gesagt, das ist banktechnisch völlig falsch, haben uns erklärt, du brauchst dich nicht aufregen, du brauchst dich nicht überhaupt damit befassen und denk nicht drüber nach, es ist europäisches Recht, wir haben uns zu beugen. Und das ist das Problem, das Weib auf dem Tier wird immer mächtiger und bereitet Offenbarung 13, das Kommen des Antichristen, mit Riesenschritten vor. Daneben bereitet eine andere Institution, das zweite Tier, das Kommen des falschen Propheten, genauso radikal vor. Und du hast halt hier etwas, wir dürfen nicht vergessen, Europa, das Tier, und wenn man jetzt die ganze Prophetie sieht, das war, dann wieder ist und dann wieder nicht mehr ist, es handelt sich letztendlich immer um Schattierungen und Ausprägungen des alten Römischen Reiches, das in der Endzeit ja wieder ersteht. Europa ist gegründet 1957 durch die europäischen Verträge. Jetzt wissen die Leute nicht, weil sie geschichtlich, sagen wir mal, kein Interesse haben. Europa ist Schöpfung Roms. Und Deutschland war lange Zeit das heilige deutsche Reich römischer Nation. Das heißt, wir haben hier letztendlich antichristliche Entwicklungen. Und auf geistlicher Ebene hast du nichts anderes wie Rom. Das gehört ja auch zum römischen Reich. Das ist aber nur ein Ableger. Das ist der geistliche Ableger vom weltlichen Reich. Siehst du, wie dort langsam, aber sicher alles hochkocht. Und jetzt kommen wir zu diesem teuflischen Ergriff auf die Gläubigen, auf die Menschheit. Wisst ihr, es gibt ein Problem. Wir könnten jetzt so tun, als ginge uns das alles nichts an. Aber das ist kurzsichtig. Wisst ihr, wenn Gott seine Gerichte gibt, dann sitzen wir als Gläubige mitte drin. Das betrifft uns genauso. Und wir müssen etwas sehen. Der Teufel macht das so durch seine Finsternismächte. Er versucht systematisch dieses antichristliche Gedankengut bei den Menschen, auch bei den Gläubigen, zu installieren. Man nennt das Zeitgeist. Das heißt, was die ganze Welt denkt und tut und macht. Und wenn das einmal ausgereift ist und eine bestimmte Grenze überschritten hat, dann kommt das Gericht Gottes, so wie es im Psalm 2 geschrieben steht, dann redet Gott im Zorn mit diesen Völkern. Und das bedeutet ohne Frage, in der Regel Auslöschen von Völkern durch Krieg, durch solche Dinge. Und ich bin tief überzeugt, dass das vor der Tür steht, das Nächste, was auf uns wartet. Die lockere Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist vorbei. Die Wohlstandsgesellschaft endet. Wir werden mal sehen, was da alles passieren wird in den nächsten Monaten und Jahren. Und dann gibt es so Geheimnisse, wo man sagt, ja warum jetzt hier, warum das? Gott vergisst nichts, das ist der Unterschied. Ich vergiss ganz viel. Aber Gott vergisst nichts. Wenn du dich mit dem Holocaust beschäftigst, wo man hat versucht, das auserwählte Volk auszurotten, dann wirst du feststellen, dass zum Beispiel ein Land mit einer Stadt namens Kiew und der Ukraine eine riesige Rolle gespielt hat. Dann siehst du plötzlich, was da für Dinge passiert sind. Und dann wunderst du dich plötzlich, wie viele, viele, viele Jahre danach Gott beginnt plötzlich zu handeln. Und ich bin immer noch nicht sicher, oder in gewisser Weise bin ich sicher, dass wir schon alles bezahlt haben, was bei uns auf dem Kerbholz ist, was auf unserer Schuldenliste ist. Und wir das schon alles bezahlt haben, ich glaube es nicht. Jetzt sieht man hier etwas. Du siehst plötzlich, wie Gott beginnt im Gericht zu handeln. Gleichzeitig siehst du, wie die antichristlichen Mächte aufbegehren. Gegen was begehren sie denn auf? Das Erste, gegen was sie aufbegehren, ist Gott selber. Und das Zweite ist gegen seinen Gesalbten, gegen den Herr Jesus. Das Erste, was sie aufbegehren, ist gegen die Schöpfungsordnung. Die Schöpfungsordnung will man nicht mehr. Man will nicht mehr, dass ein Unterschied ist zwischen Mann und Frau. Wenn du das früher gesagt hättest, vor 50 Jahren, hätte man dich wahrscheinlich in eine leichte psychiatrische Behandlung geschickt. Das ist ja nicht normal. Also, Entschuldigung, wenn ich das mal so deutlich sage, man muss doch nur normal bleiben, oder? Ich glaube, dass ich nur relativ normal bin im Vergleich zu dem, was sich hier abspielt. Du kannst doch nicht die Leute einreden, es ist kein Unterschied zwischen Mann und Frau. Entschuldigung, wo sind wir jetzt? Das hat nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Und die ganze Perversität auf sexuellem Gebiet, die man heute duldet und das alles normal ist, darfst du ja nichts dagegen sagen, machst dich strafbar. Das ist alles nichts anderes wie der Auswuchs dieses antichristlichen Geistes. Und jetzt sage ich es mal so, der erste Truppenvorstoß der antichristlichen Kräfte kam durch die 68er-Generation und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Guck doch einmal her, wo sind die Leute, die in den anderen Regierungen an der Macht sind? Was sind das für Leute? Guck doch mal Bill Clinton damals, amerikanisch, wo es dann immer weiterentwickelt wurde. Guck die alle mal an, guck unsere deutsche Politiker an. Du hast letztendlich nichts anderes wie die alte 68er-Generation, die letztendlich propagiert hat, Gott ist tot, wir brauchen keinen Gott. Ist das Aufbegehren gegen Gott? Da gehört auch dazu, dass man jetzt zum Beispiel am Sonntag die Läden offen hat. Versteht ihr? Gott hat klipp und klar den Menschen verordnet Ruhetag. Man versucht überall die Schöpfungsordnung Gottes einfach umzuwerfen. Und der Mensch tut, wie wenn er Gott wäre. Und dazu gehört ja eine gewisse Funktionalität. Es muss funktionieren, sonst sind die Leute nicht zufrieden. Jetzt sieht man mit der Medizin, wo es ja nicht funktioniert, weil Gott ja den Menschen aus einer Grenze gesetzt hat, vom Leben und vom Sterben und von der Gesundheit her. Wenn man dann letztendlich auf dem normalen Weg nicht weiterkommt, dann bricht der Okkultismus ein. Und das ist ein typisches Merkmal der Endzeit, der Okkultismus. Zum Beispiel, zeig mir doch mal eine physiotherapeutische Praxis, wo du nicht, wenn du reinkommst, zuerst schon mal diese dumme Plakate siehst von der chinesischen Religion namens Yin und Yang. Ja, gut. Das gibt einzelne. Auf jeden Fall, das ganze gesundheitsmäßig verseucht durch das. Akupunktur, Akupressur, das ist alles nicht. Das ist chinesische Religion, das hat überhaupt nichts mit Medizin zu tun. Weißt du, und das sind Dinge, wo du, ohne dass du es merkst, langsam daran gewöhnt wirst. Und jetzt geht natürlich der Teufel hin im Außerverhältnis, es betrifft aber auch schon uns Gläubige, geht schon ins Innerverhältnis rein, beginnt er, die Gesetzlosigkeit zu installieren. Matthäus 24,12 sagt die Bibel, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Das ist das Merkmal der Endzeit. Wenn ich kein Zeichen hätte, selbst Israel nicht hätte, müsste ich sagen, es ist Endzeit wegen der Gesetzlosigkeit. Und die Bibel sagt ja aus 2. Thessalonicher 2, der Antichrist ist der Gesetzlose. Und wenn die Gesetzlosigkeit ein bestimmtes Level, ein bestimmter Höhepunkt erreicht hat, kommt aus dieser Gesetzlosigkeit der Antichrist hervor. Und dann werden über diese Erde Dinge gehen, die wir uns nicht vorstellen können. Und diese Gesetzlosigkeit, die bewirkt, dass zum Beispiel Hurerei, Unzucht, das ganze sexuelle Gebiet vollkommen verwildert und jeder treibt, was er will. Versteht ihr? Und das wird durch die Medien noch eingebläut. Das hat angefangen, ich habe das kam, glaube ich, letzte Woche irgendwo, kam es in der Presse, da hat der Teufel schon frühzeitig die Medien benutzt, da gab es eine Sendung, die hieß Lindenstraße. Und dort hast du es erstmal alles, was Gott verboten hat, hast du gesehen, als wäre das der Normalzustand des normalen Bürgers. Ich weiß nicht, ich bin einmal zufällig in ein Wohnzimmer reingekommen, wo das gelaufen ist, ich habe da 5 Minuten reingeguckt, dann habe ich einen Schock gehabt, dann habe ich gesagt, was ist das? Ich konnte nicht glauben, das ist schon 30 Jahre her. Schätze ich. Bin schlechter Schätzer. Oder 25er, ist ja egal. Aber so in etwa. Wisst ihr, und jetzt kommt das Hauptproblem, dass man die Leute durch die Medien und durch das, was hier läuft, systematisch verderbt. Man gewöhnt sie an das antichristliche Wesen, man gewöhnt sie an die antichristlichen Dinge. Man gewöhnt sie, dass es alles normal ist. Man gewöhnt sie auch, dass letztendlich es, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, keine echte Autorität gibt, keine letzte Instanz. Wie könnte sonst der Vorsitzende der evangelischen Kirche sagen, es gibt kein exklusives Evangelium? Entschuldigung, die Bibel sagt klipp und klar, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Die Bibel ist absolute Wahrheit. Es gibt nur einen Weg in den Himmel, der Herr Jesus. Wer den nicht findet, fährt in die Hölle. Das ist Fakt. Und alles andere ist Theater. Dummes Geschwätz von Leuten. Jetzt kommt aber das Schlimme. Dass die so dumm rausschwätzen, das ist letztendlich antichristlich. Das sind diese Dämonenwirkungen. Aber viel schlimmer ist, dass die Leute das annehmen. Das ist das Problem. Die Leute, die sind begierig drauf, dass sie endlich das erleben können, was hier in den ersten Versen steht, was heißt, wir wollen die Bande Gottes zerreißen. Wir wollen seine Fesseln nicht. Wir wollen seine Regeln nicht. Wir wollen seine Ordnung nicht. Wir wollen seinen Christus, der Herr Jesus, nicht. Wir wollen das christliche Abendland nicht. Was kriegen wir stattdessen? Ja, Islamisierung ist viel schlimmer. Wenn viele Leute, die heute so naiv sind und sagen, das ist alles harmlos, sollen sie doch mal mit der Materie beschäftigen, vor allem die Frauen. Wir müssen mal gucken, was die mit den Frauen tun. Das muss man sich einfach mal angucken. Und dann die Leute über die Presse, die ja verlogen ist, dass es nur noch raucht. Also ich sage es mal so, bevor da der erste Buchstabe gedruckt wird, ist schon gelogen. Und bevor der erste Satz gesendet wird durch die Medien, ist schon gelogen. Du wirst systematisch manipuliert. Und jetzt wird die Leute einfach einbläut, das ist alles harmlos. Ist alles harmlos? Wenn man Leute umbringt, schamlos. Wenn man klipp und klar sagt, zu Deutsch, wir werden dieses Land übernehmen, von unserer Religion her, ist das harmlos. Wisst ihr, da muss ich sagen, Entschuldigung, was passiert hier? Es passiert eine Narkotisierung, eine Hypnose durch die Medien. Eine systematische Hypnotisierung durch die Medien. Und jetzt kommt das nächste Problem. Wir haben aus unseren Kindern Götze gemacht, ist euch das klar? Wir haben sie zu kleinen Götzen hochstilisiert und wisst ihr, was Gott dann tut als Gericht? Er nimmt sie uns weg. Er nimmt sie uns einfach weg, indem dieser antichristliche Machtbereich nach den Kindern greift. Ist doch klar, wie er dazu greift, im Außerverhältnis, indem er die Mütter schon die Kinder ganz jung wegnimmt. Wie in einst im kommunistischen System werden die Kinder von der Allgemeinheit erzogen und dann werden sie nicht mehr christlich erzogen, sondern werden sie erzogen nach den gottlosen antichristlichen Regeln und im Innenverhältnis, und das ist genauso schlimm, da werden die Kinder systematisch durch Smartphones, durch Twitter und durch so einen Dreck, werden sie systematisch programmiert. Wisst ihr, ich habe das am Anfang gar nicht geblickt, weil ich technisch ein relativ unterentwickelter Mensch bin. Aber das ist selbst mir aufgefallen, wo ich noch in Stuttgart war, und das ist jetzt immerhin schon etliche Jahre her. Mir ist aufgefallen, dass um mich herum hat es immer gemacht, klack, 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 klack. Dann hast du gesehen, die Leute sind nur noch rumgelaufen mit dem Daumen und die können dazwischen mit dir reden und mit dem Daumen SMS schreiben. Das ist gigantisch. Die sind schon dual programmiert. Das heißt, wisst ihr, früher haben wir gesagt, Zeitung ist vom Teufel. Wenn ein Gläubiger Zeitung liest, ist er nicht in Ordnung mit Gott. Dann haben wir gesagt, der Radio ist vom Teufel. Wenn ein Gläubiger Radio hört, dann ist er vom Teufel. Dann haben wir gesagt, der Fernseher ist vom Teufel. Aber jetzt haben wir was, das alles, was hier mal als Vorläufer über die Erde gegangen ist, bei weitem in den Schatten stellt. Wir haben jetzt letztendlich, und wir haben es sogar noch bei uns in der Hosentasche, du kannst es mitnehmen, wir haben die geballte Ladung von antichristlichen, ich sag's mal so, Empfängern. Ich habe den Empfänger, wo der Teufel drauf sendet, den habe ich im Zweifel in der Hosentasche. Und wisst ihr, wer der Hauptempfänger von diesen Geräten ist? Kinder. Du kannst heute Kinder in größte psychische Nöte stürzen, wenn sie als einziges in der Schule kein Smartphone haben. Ist euch das klar? So weit sind wir. Wisst ihr, und die Leute tun immer nur so, die frommen Kreise, wie wenn es alles harmlos wäre. Ist ja nicht schlimm. Ich habe gar nichts gegen die Medien. Ich hab was dagegen, wenn der Teufel diese Medien nimmt und dann das treibt, was hier passiert. Wenn eine antichristliche Herrschaft aufgerichtet wird, im Außerverhältnis und im Innenverhältnis. Wisst ihr, und Manchmal ist es auch interessant, wenn man sich einmal beschäftigt, was uns gesagt wird und was wirklich läuft. Ich habe das gemacht teilweise. Ich bin so bestimmte Meldungen oder bestimmte Sachen nachgegangen. Weißt du, da kommt plötzlich die Meldung, dieser und große Mann der Weltpolitik ist tödlich verunglückt. Er ist auf einen Mast drauf gefahren, auf einer einsamen Straße. Entschuldigung, auf der Straße gibt es keinen Mast. Da hat es nie einen gegeben. Und dieses Auto hat sich dann überschlagen, der ist gestorben. Der hatte ein Auto vom Hersteller in Wolfsburg. Ich meine jetzt keine Schleichwerbung. Aber auf jeden Fall, dieses Auto gilt, dass du nicht kaputt kriegst. Und das Auto geht vom kleinen Überschlag nicht kaputt. Und der Mann war völlig kaputt. Ja, wo kommt das her? Augenzeuge haben gesagt, es hat ausgesehen, wie wenn du ein Kran nimmst, ein Gewicht, und dann senkrecht auf das Auto drauffallen ist. So hat es ausgesehen. Sei es dahingestellt, wir kriegen nicht raus, wie es war. Ich will das nur zeigen, wir werden manipuliert auf allen Ebenen. Und jetzt kommt das Schlimme, jetzt kommen die frommen Kreise und machen das auch noch im Innenverhältnis. Und hier ist klar, wo das rausläuft. Sie haben alle eine Meinung, steht in der Offenbarung. Alle eine Meinung. Wo kommt die her? Von den Medien. Und jetzt kommen die Gläubigen im Innenverhältnis. Jetzt werden die Gläubigen genauso verblendet. Wisst ihr wie? Indem zum Beispiel das Wort durch das Bild ersetzt wird. Wisst ihr, ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Du redest mit ernstzunehmenden Gläubigen und plötzlich kriegen die strahlende Augen. Und ich denke, jetzt ist irgendwas Schönes passiert. Und erzähle zu mir, weißt du, ich gucke immer die Fernsehsendungen von der Joyce Meyer an. Entschuldigung, das ist eine Jüngerin von Kenneth Hagin, das ist ein Extremstück Pfingstbewegung. Das ist Wohlstandsevangelium. Das geht. Das Gegenteil, jetzt kommt das Problem. Warum sind Alte und Junge nicht mehr in der Lage, ihre Bibel aufzuschlagen und ihre Quelle aus der Bibel zu nehmen? Warum brauchen die so etwas? Und da beginnt der Teufel langsam auch die Gläubigen zu programmieren. Und da gibt es immer mehr Leute, wenn ich denen das erkläre, die verstehen das nicht, die begreifen es nicht. Die sagen, das ist doch fromm, das ist doch lieb, das ist doch gut. Natürlich ist das fromm. Der Harald hat vorher eine Stelle gelesen aus dem Psalm 91. So macht's der Teufel. Das ist auch eine fromme Stelle, oder? Wisst ihr, was da an der Stelle der Fehler ist? Das ist relativ einfach. Da fehlt genau 4 Wörter. Der Teufel hat es zitiert und hat 4 Wörter weggelassen. Da steht nämlich auf allen deinen Wegen. Begreift er? Die Verheißung hat nicht geheißen, wenn du von der Zinne springst, sondern die hat nur gegolten auf allen deinen Wegen. Und die hat er ganz raffiniert verdreht. Und so macht's der Teufel. Er nimmt Bibelstelle, er nimmt Frommes und haut's uns um die Ohren. Und wir sind fasziniert. Das ist doch jetzt auch fromm. Sagt überhaupt nichts. Sondern die Frage ist, steht es geschrieben, so wie der Harald gesagt hat, oder nicht? Das ist die Frage. Steht's? Ist das Wort Gottes unser alleiniger Maßstab? Wisst ihr? Und wenn du das Wort Gottes als Maßstab nimmst, dann siehst du plötzlich ganz vieles auch, was hier in der frommen Welt abläuft, ist einfach nicht sauber. Und jetzt kommt das Nächste, es tut mir weh. Als ich zum Glauben kam, ich bin Kind der Erweckung. Ich habe Verständnis, wenn andere Gläubige mir sagen, ich verstehe nicht, was du meinst, wenn du von Erweckung redest. Verstehe ich, muss es erlebt haben. Aber etwas war klar. Wir haben gewusst, jeder hat es gewusst, der sich bekehrt hat. Wenn du dich bekehrst, dann gehörst du nicht mehr zu dieser Welt. Und wenn du nicht mehr zu dieser Welt gehörst, dann musst du das der Menschheit zeigen. Das muss jetzt klar sein. Also was haben wir gemacht? Du hast irgendeinen Spruch auf dein Auto drauf gemacht, wo der Name Jesus da war. Dass jeder weiß, das ist jetzt ein Jesus-Mensch. Wisst ihr, und je weiter die Endzeit fortgeht, je weiter verschwindet das. Wisst ihr, das ist ein Drama. Das ist ein Drama, es verschwindet. Und gerade bei einer beginnenden und immer weiter fortschreitenden Islamisierung ist es ungeheuer wichtig, dass die Leute wissen, es gibt noch Leute in diesem Volk, die gehören zum Herr Jesus. Und die bekennen sich zu Jesus Christus öffentlich, auch mit dem, was ihr für ihre Autos draufschreibt. Wisst ihr, das ist etwas, wo man einfach nüchtern, sachlich Flagge zeigen muss. Aber im Innenverhältnis ist es so, das Wort wird durchs Bild ersetzt. Ich lese euch eine Stelle, was Gott verheißt für die Endzeit. Das will ja jeder Philadelphia sein, sind wir einig. Jede neue Erweckung oder jeder Aufbruch, auch meistens jede Verführung, nennt sich Philadelphia. Das ist halt so. Und da sagt die Bibel was ganz Einfaches in Offenbarung 3, Vers 8. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft. Das haben wir doch alle, oder? Und hast mein Wort bewahrt. Wort Gottes ein und alles, Wort Gottes allein. Nichts Bild, sondern das Wort. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Bekenntnis nach Hause. Zwei klare Dinge, durch die Gott sagt, werde ich dich bewahren in der Endzeit. Wisst ihr, man hat systematisch daran gewöhnt, dass man nicht mehr leset. Der erste Schritt ist nicht mehr lesen, der zweite Schritt ist nicht mehr hören. Wisst ihr, Bibel steht nicht, achtet drauf, was euch der Heilige Geist zeigt, sondern steht, wer Ohren hat zu hören, der soll praktisch drauf hören, was Gott ihnen durch den Heiligen Geist sagt. Und wie redet Gott? In der Regel durch sein Wort. Wenn wir das Wort Gottes nicht mehr lesen, das nicht mehr unsere Hauptinformationslieferant ist, unsere Hauptquelle, dann kriegt uns der Teufel über seine Medien, kriegt er uns dran. Das ist nur eine Frage der Zeit. Weil du musst dir bewusst sein, als Mensch, du nimmst vielleicht, ich will es nicht übertreiben, aber du nimmst weniger wie ein Viertel wahr, was wirklich läuft. Und der Rest wird dir im Unterbewusstsein untergejubelt. Das Wort Gottes ist die einzige saubere Quelle. Und jetzt kommt halt das Problem. Gott sagt, das ist das, was die Leute nicht mehr wollen. Und die Gläubigen oft sagen noch formell, wir wollen natürlich diese Dinge nicht, aber indirekt sind sie schon angehaucht, sind sie schon narkotisiert, da läuft es schon ab. Gell. Ich habe einen Bruder, wisst ihr, ich habe einen Bruder, den ich kenne. Ich habe Bibel in der Hand und er hat mir, ich habe nichts gegen Tablet, ich habe aber eins. Aber da hat mir dann voll Faszination sein Tablet zeigt, hat mir gezeigt, wie der Bibeltext da schön aussieht, hat da drauf mit dem Finger drauf rumgestupft. Habe ich gedacht, ja, du bist eigentlich ein armer Mensch. Was ist jetzt, wenn jetzt durch einen Atomschlag, wenn es mal hier blitzschnell geht, ihr seht ja jetzt, wie schnell das gehen kann. Ich weiß nicht, was kommt, ich bin kein Prophet, aber wenn du Russland so unter Druck setzt, und Ukraine spielt eine Rolle im Gericht Gottes, darf man nicht vergessen, wenn du das so unter Druck setzt, dass sie nichts mehr haben und kaputt geht, wer sagt dir, dass nicht zum Weltkrieg kommt? Und wenn es zum Weltkrieg kommt, dann hast du keinen Strom mehr. Was machst du denn mit deinem Tablet? Kannst du dir an die Wand nageln? Steht dir? Ich sag's mal so drastisch, damit es versteht. Ich habe jetzt festgestellt, mit den Leuten musst du so reden, dass sie es verstehen. Warum sagt mir zum Beispiel führende Leute, was um die Schlachterkonkordanz geht, darum bin ich ja so wild drauf, dass die kommt, brauchen wir doch nicht mehr. Ja, warum brauchen wir die nicht? Wir haben doch Computer. Frag doch mal unsere Computerspezialisten, wenn eine Explosion in der Stratosphäre geschieht, wenn alle elektronischen Felder, wenn alles zusammenbricht. Gut, wenn du keinen Strom hast, hast du auch keinen Computer mehr, ist auch klar. Ich hoffe, dass jeder eine Kerze daheim hat. Dann kannst du wenigstens noch Bibel lesen. Ihr begreift, wir sind so von dieser modernen Welt, sind wir so eingegarnt, wir merken nichts mehr. Und die Bibel hat letztendlich, und so sagen die Heide zu den Gläubigen, die Leute des Wortes. Gott hat immer etwas vorgesehen für seine Leute. Das inspirierte Wort, und nach dem leben wir noch sonst noch gar nichts. Und wir gehen nicht nach den Medien, wir gehen nicht nach den evangelistischen Sendungen im Fernsehen oder sonst was. Wir gehen nach allem diesem nichts, sondern nur nach dem Wort Gottes allein. Und dann bleibst du bewahrt. Was sagt die Bibel? Du hast das Wort bewahrt und du hast dich zu mir bekannt und darum bewahre ich dich. Ist doch einfach, oder? Zwei Dinge. Ich bekenne mich zu meinem Jesus. Was dann dazukommt in diverse andere Bibelstellen, du hast dein Seelenleben nicht geliebt bis zum Tod. Und jetzt kommen wir zum Nächsten. Ein typisches Merkmal dieser Endzeit ist, dass man die Seele kitzelt. Dass das Seelische immer stärker wird. Wohlfühlevangelium. Ihr begreift. Auch bei den Gläubigen. Man versucht ihnen immer alles so zu machen, dass es gut ist, dass es schön ist, dass es ihnen gefällt und wunderbar. Ich sage es euch ganz ehrlich, mir ist das alles völlig über. Wenn hier jemand reinkommt, dann will ich ihm nicht Gutes tun. Ihr versteht, was ich meine. Ich will den nicht hätscheln, sondern ich habe nur ein Ziel, weil ich genau weiß, er hat nur ein einziges wirkliches Problem in diesem Leben, bloß eines. Das ist, dass er Jesus findet, dass er sich bekehrt. Wenn er nicht gewaschen wird im Blut Jesu Christi, dann kannst du ihm Gutes tun, was du willst, dann fährt er in die Hölle. Begreift. Ich sage nichts dagegen, dann auch Gutes zu tun und diakonisch zu handeln, als Folge davon, das ist was anderes. Aber wir haben heute letztendlich wie soll ich sagen, wir haben eine Tendenz, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Ich habe einen der führenden, charismatischen Führer, der gleichzeitig Arzt ist vor einer Klinik. Mit dem habe ich immer einen Zusammenstoß gehabt, oder Zusammenstoß war eigentlich alles noch sehr freundlich, nach einem Vortrag von mir über Pfingstbewegung. Dann guckt er mich an und das steht vor mir und hat genauso gestrahlt wie meine alte Schwestern, wenn sie Joyce Meyer gesehen haben, so hat er gestrahlt. Und dann sagt er zu mir, kennen Sie den Mittelpunkt der Bibel? Wenn mich aber zu etwas Blödes fragt, Entschuldigung, wenn ich es mal so deutlich sage, dann war mir schon klar, dass da nicht Jesus Christus kommt. Dann strahlt er mich ohne Ende. Und dann sagt er zu mir, der Mensch. Versteht ihr? Wenn ich jetzt sage, das ist was Blödes, kriege ich wahrscheinlich wieder mindestens 10 Verwarnungen, worüber ich blöd gesagt habe. Aber ich sage es mit Absicht. Versteht ihr? Wir sind so vernagelt und so vom Teufel eingegarnt und narkotisiert, dass wir nicht einmal mehr das Normalste merken. Und da kannst du uns alles erzählen. Die meisten wissen nicht, dass wir keinen Friedensvertrag haben als Deutsche. Wir sind ein Marionettenstaat. Da wird uns erzählt, Islam ist friedlich. Da wird uns erzählt, jede abartige, gleichgeschlechtliche Bisexualität ist normal. Dass zwischen Mann und Frau kein Unterschied ist, ist normal. Wisst ihr, und dass zum Beispiel wir leugnen, das haben wir schon von Anfang an geleugnet, dass AIDS eine Lustseuche ist, eine Strafe Gottes über Hurerei, haben wir von Anfang an geleugnet. Das kann man dir dann alles einreden. Dann sagt man dir, Gott ist der liebe Gott, er wird nichts tun, von wegen. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Ihr müsst es lesen. Petrusbriefe. Er sagt, Sodom und Gomorra ist das Musterbeispiel, wie Gott mit den Gottlosen umgehen wird. Na, guckt mal an, wie es mit Sodom und Gomorra gegangen ist. Und das wird genau passieren in dieser Endzeit. Über diese abgefallene Menschheit, jetzt kommt das Nächste, das Gericht fängt nämlich beim Reich Gottes an, über die abgefallene Christenheit. Jetzt haben wir ein Problem. Was willst du tun? Das ist das Hauptproblem. Und du musst dich als Mensch entscheiden. Wisst ihr, aber als Gläubiger, man muss sich entscheiden, was will ich? Was will ich auf der Welt? Epheser 3, Vers 8 und folgende sagt, dass es ein unausforschlicher Reichtum des Christus gibt. Habt ihr schon mal nachgedacht über dieses Wort? Unausforschlicher Reichtum. Herrlichkeit da ohne Ende, die Person Jesu betreffend. Jetzt sagt er, das ist ein Geheimnis, das vor den Ewigkeiten verborgen war. Und dass Gott der Vater durch Jesus Christus alles geschaffen hat. Auch die Ewigkeit, auch die Zeit, absolut alles. Und dann erklärt sie, es war der Vorsatz, das heißt der Ratschluss, der Beschluss, der Plan der Ewigkeiten, den er in Christus Jesus gefasst hat. Und jetzt erklärt die Bibel zum Beispiel im Kolosser, und das ist ein ganz zentraler Punkt, Kolosser 3, wo er dann erklärt, wie das sich verhält. Und schon in Kolosser 1 hat er begonnen, den Leuten ab Vers 16 klarzumachen, was Gott eigentlich will. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel, was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seine Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und, Zusatz, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Ich habe es ganz einfach gemerkt. Alles von ihm, durch ihn, zu ihm. So, jetzt gehen wir hin und gucken, wer die christliche Kreise macht. Merkt ihr was? Dieser antichristliche Weltgeist, der hat auch geschafft, dass die Gläubigen immer mehr von diesem Zentrum wegkommen. Du musst den Leuten sagen, wenn du Krankheit hast, wenn du Probleme hast, ich habe es jetzt ausprobiert, wenn du Nöte hast, wenn du Kämpfe hast, wenn du Schwierigkeiten hast, letztendlich, er ist das Haupt der Gemeinde, du bist ein Glied der Gemeinde, du hast einen Herr, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Regle dein Zeugs mit ihm und nicht mit den Menschen. Ihr begreift. Der Teufel benutzt dann auf dem Höhepunkt den total besessenen Menschen, nämlich der Antichristen. Und im Teufel sein Ziel ist immer, dass er anstelle Gottes den Mensch reinschiebt. Das ist sein Ziel. Und so will er letztendlich die Menschheit kaputt machen. Aber die Bibel sagt klipp und klar, alles ist von ihm, durch ihm und zu ihm. Also der ganze Plan dieser Menschheit hat nur ein Ziel gehabt, die Person Jesu Christi. Versteht ihr jetzt, warum es wichtig ist, dass auf eurem Auto Jesus draufsteht? Jetzt möge mir niemand sagen, ich würde lehren, man muss aufs Auto Jesus drauf machen. Wenn du es nicht drauf machst, ist es dein Problem, nichts meine. Ihr versteht? Ich sage bloß meine Meinung, ungeschützt. Ich bin jetzt so lange daheim gelegen, dass ich genug Zeit hatte, nachzudenken, was ich sage und was ich nicht sage. Ich werde in Zukunft Sachen sagen, die ich vorher nicht gesagt habe, aus taktischen Gründen. Die werde ich nicht mehr verschweigen. Wir haben gar keine Zeit mehr, Theater zu spielen. Wir haben auch keine Zeit mehr, Fangerlist zu spielen. Sondern wir müssen letztendlich hingehen und die Wahrheit auf den Leuchter stellen. Und wir müssen aufstehen. Es geht um Kopf und Kragen. Ist euch das bewusst? Ein Bruder sagte zu mir vor vielleicht 10 Jahren, ich habe damals geglaubt, hat er übertreibt ganz schön. Aber heute muss ich sagen, er hat sogar untertrieben. Er hat zu mir wörtlich gesagt, Karl Hermann, wenn das so weitergeht in der Entwicklung, in der Welt, weltpolitisch, aber auch bei uns hier in der örtlichen Politik und in den christlichen Kreisen, sagt er, dann werden wir, es ist nur Frage der Zeit, werden wir fürs Evangelium und als gläubige Christen, werden wir Minderheitenschutz beantragen müssen. Ist euch das klar? Wir sind wie im Römischen Reich, eine kleine Mini-Minderheit. Und die Masse ist dämonisch, okkult und vom Antichrist her völlig verseucht. Wir sind eine ganz kleine Minderheit. Ist euch das klar? Man streitet, ob 1% der Deutschen bekehrt ist, wirklich bekehrt. Ich sage jetzt nicht christlich, weil es in die Kirche springt, sondern wirklich bekehrt ist. Ich weiß es nicht, das ist eigentlich mein Problem. Aber es sind wenige, sehr wenige. Wir sind eine Minderheit. Wisst ihr, und jetzt kommt das Entscheidende. Wir müssen als Minderheit aufstehen und uns ganz klar bekennen und sagen, wir gehören zu denen, wo der Hebräerbrief sagt, sie tragen die Schmach Jesu Christi, sie stellen sich zum Jesus, sie nehmen es auf sich, dass man sie wegen diesem Namen verlästert und sie geht vor das Lager. Und ganz wichtig, ich regle meine Probleme mit ihm. Er ist mein Herr. Wisst ihr, ich habe festgestellt, bei mir, gebe ich hoffe zu, vielleicht bin ich wegen dem sogar krank geworden. Gott hat mir klar gemacht, hat gesagt, du hast zu viel geregelt ohne mich. Wisst ihr, man kann wie eine Maschine werden, die nur noch läuft. Und dann legt dich Gott einfach einmal still, bis du wieder begreifst, er ist der Herr und nicht wir. Mir hat gar nichts zu sagen. Wisst ihr, von daher, ich war schon wochenlang, dass ich am 21.12. verkündigen werde. Ich habe die Gewissheit gehabt. Von daher bin ich völlig ruhig gegangen. Wenn jemand mir gesagt hat, hey, du musst halt Reserve einbauen, wenn es nicht klappt, habe ich gesagt, Entschuldigung, ich habe die Gewissheit von Gott, dass es klappt, dann klappt's. Wisst ihr, das ist so. Wenn Gott sagt ja, dann ist ja. Wenn du selber machst, dann gibt es die Möglichkeit, dass es nicht klappt. Ihr versteht? Wir müssen lernen, wegzugehen von den Menschen, wegzugehen von diesem antichristlichen System. Wisst ihr, wer sagt denn euch, dass keine Gesetze kommen über diese Hure Babylon, die auf dem Tier reitet, die ja letztendlich immer auch die Gläubigen verfolgt hat und die letztendlich auch am Tier einflüstern wird, was es tun soll, so lang, bis das Tier es abwirft, weil am Schluss vernichtet das Tier die Hure, das muss auch klar sein. Das plötzlich heißt, wenn jemand so verbohrt ist, dass er glaubt, dass die Schöpfung in 6 Tagen, 24 Stunden geschah, wenn jemand glaubt, dass die Bibel wirklich das Wort Gottes ist, wenn jemand glaubt, dass jeder Mensch verloren geht, wenn er Jesus Christus nicht findet, wenn jemand glaubt, dass er Unterschied ist zwischen Mann und Frau, wenn jemand glaubt, dass alles, was die Bibel als Sünde bezeichnet, Sünde ist und dass Gott es straft, wer so dumm ist, dem müssen wir auch die sozialen Dinge entziehen. Woher wissen wir denn, dass wir weiter unsere soziale Versorgung haben? Weiß doch kein Mensch. Und dann müssen wir das mit Gott regeln. Wer ist unser Herr? Wer entscheidet, was mit unserem Leben passiert? Er, nicht wir. Der Teufel hat es einfach geschafft, durch diese Ergriffe im Inneren und im Außenverhältnis, dass er uns vom Herr Jesus systematisch weggetrieben hat. Und selbst im Alten Testament, 1. Petrus 1, ab Vers 9, sagt die Bibel ganz klar, der Geist Jesu Christi war in den alttestamentlichen Propheten und er hat diese Herrlichkeit der Jesu Christi und diese Erlösungswahrheit, hat er letztendlich schon predigen lassen durch diese Propheten, die der Geist Jesu Christi hat. war aber nicht der Geist der Sohnschaft. Der heutige Heilige Geist ist anders, weil der vermittelt jetzt die Erlösung. Aber da ist ein riesiger Unterschied. Und zwar, die haben es noch nicht gehabt und wir haben es. Das heißt, es hat sich alles um ihn gedreht. Und jetzt sagt die Bibel ganz nüchtern sachlich, Hebräer 10, Vers 1, das mosaische Gesetz ist der Schatten. Christus ist der Körper, so steht es im Grundtext wörtlich. Das heißt, er ist der Körper, der der Schatten wirft. Wisst ihr, es gibt viele Gläubige, die drehen sich um den Schatten. Die drehen sich um das mosaische Gesetz. Die drehen sich um Dinge aus dem Vorläufer, statt dass sie zu der Person gehen, die den Schatten wirft. Und wir müssen lernen, systematisch zu ihm zu gehen, der das Wesen hat, der den Körper hat. Und letztendlich, im Alten Testament heißt es, er war der Fels, der Israel folgte und sie haben von ihm die Nahrung bekommen. Und heute ist es umgedreht, heute folgen wir dem Fels. Da hat sich's gedreht, Altes Testament, Neues Testament. Wir folgen dem Felsen, was sich nicht geändert hat. Wir bekommen die ganze Nahrung von ihm. Wenn man dich und mich einsperrt, vollkommen allein, ohne Gemeinschaft, so wie es in der Verfolgung geschah, dann kann er, und er wird es tun, der Herr der Herren, der König ist, er kann dich vollständig so versorgen, wie wenn du in der blühendsten Gemeinschaft wärst, du gehst nicht kaputt. Kann er. Das Problem ist, wir müssen jetzt, solange es uns gut geht, uns daran gewöhnen, zu meinem Jesus zu gehen, zu ihm. Wir müssen dieses antichristliche, ich sag's mal so, Planspiel durchschauen. Wir dürfen uns nicht vom Teufel hier letztendlich dazu bringen lassen, dass er beginnt, uns in eine Haltung reinzudringen, die, wenn man es genau nimmt, letztendlich eine Plattform ist, um uns letztlich in der Endzeit kaputt zu machen. Weil das will der Teufel. Wisst ihr, der Teufel ist, es geht nicht um, so wie man immer gesagt hat, es geht nicht um ein bisschen Lohn, es geht um Kopf und Kragen, alles oder nichts. Ja, und in unserem Psalm, wo wir am Anfang begonnen haben, da sagt er dann am Schluss, küsst den Sohn. Das heißt, unterwerft euch ihm vollständig. Wir brauchen einen gewissen Respekt vor dem, dass Gott auch richten kann. Zu mir hat mal ein alter Prediger gesagt, weißt du, der hat immer zu mir so als Bürschle gesprochen und behandelt, und hat er recht gehabt, hat er gesagt, Gott hat uns auch erlaubt und hat mir auch schon erlaubt, über die Stränge zu schlagen. Gott lässt uns vieles durch. Aber wenn Gott einmal anfängt zu reden, wenn es einmal ernst wird, dann wird es Zeit, dass wir Haltung annehmen, so wie es hier geschrieben steht, dass wir beginnen, uns dem Sohn zu unterwerfen, den Sohn zu küssen, in einer heiligen Ehrfurcht uns vor Gott zu beugen. Und die Bibel sagt, wohl allen, wohl dir, wenn du dich bei ihm birgst. Wenn du das nicht tust, dann kriegst du ein Problem. Wisst ihr, und es ist relativ einfach. Wie kann ich jetzt solche Dinge behaupten? Wie kann ich sagen, es liegt alles im Argen? Ist relativ einfach. Du musst nur die Augen aufmachen, musst beobachten. Zum Beispiel in der Bibel ist ein Merkmal der Gemeinde Jesu Christi, die den Namen des Herrn anruft, die den Namen Jesus anruft. Du musst nur gucken, was für eine Rolle spielt der Herr Jesus im Leben eines Einzelnen? Was spielt er für eine Rolle im Leben einer Gemeinde? Was spielt er für eine Rolle im Leben einer Bewegung? Was spielt er für eine Rolle in der Christenheit? Was spielt er für eine Rolle? Wisst ihr, und es ist immer so, wie auf dem Berg der Verklärung, sie sahen nichts als Jesus allein. Alles ist von ihm, durch ihm, zu ihm. Er allein, nichts daneben, kein Heiliger, kein Maria, kein Seelsorger, kein Jüngerschaftskurs, gar nichts. Jesus allein. Keine Okkult-Seelsorge, wo dir ein vollmächtiger Seelsorger die Bindung erlösen muss. Das steht alles nicht in der Bibel. Das ist alles frommes, ich sag's einmal, Gedankengut, wo die Bibel sagt, sie haben es aus ihrem Herzen erfunden. Du brauchst im Prinzip niemand als Jesus allein. Wer den Namen des Herrn anruft, den rettet er, egal wo er ist, egal in welcher Bindung er ist, egal was er für eine Not hat. Er reißt ihn aus dem Elend, das ist keine Frage. Wenn wir das nicht tun, dann kommt 2. Korinther 11. Da sagt die Bibel relativ einfach. Anderes Evangelium, anderer Jesus, anderer Geist, falsche Arbeiter, Teufel verstellt sich als Engel des Lichts. Wisst ihr, wir haben eigentlich eine ganz, ganz einfache Sache. Das Entweder-Oder heißt ganz einfach. Entweder ich gehe zum Herr Jesus allein, Das ist von Gott, dem Vater, der Weg für dieses Zeitalter der Gnade. Jesus allein, wir gehen zu ihm allein. Erwartet alles von ihm, holt alles von ihm. Glaube, dass er jedes unserer Probleme löst. Oder wir gehen zu den Menschen. Und wenn wir zu den Menschen gehen, dann trifft Jeremia 17, Vers 5, weil verflucht ist der, der sich auf Menschen verlässt. Und dann kommt 2. Korinther 11. Dann kriegst du einen falschen Jesus. Dann kriegst du ein falsches Evangelium. Wo Jesus und sein Blut nicht mehr der Mittelpunkt ist, dann kriegst du einen falschen Heiligen Geist. Dann kriegst du zum Beispiel einen Geist, der dich rückwärts umwirft. Die Bibel sagt klipp und klar, das ist Gericht oder ein Wirken des Teufels. Wenn die Bibel kennt, haben wir kein Problem mit dem. Wisst ihr, dann gehen wir jeder Falle. Wir gehen in jede Falle rein. Wir gehen jedem Verführer auf der Leim. Ich bin schon lang weit davon weg, dass ich glaube, dass der Gläubige so mündig ist, dass er das alles durchschaut. Tut er nicht. Kann ich nachweisen. Dann kommt ein anderes Evangelium. Und die Bibel sagt, Gottes Ratschluss ist einfach. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er sagt, er ist der Herr der Herrin, der König der Könige. Dient ihm mit Furcht. Bergt euch bei ihm. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird. Gott sagt ganz klar, er allein. Wenn wir es nicht tun, dann kommt die andere Seite. Wisst ihr, jetzt darf ihr etwas nicht vergessen. Licht und Finsternis. Gott sagt klipp und klar, schon im Schöpfungsbericht, er wird Licht und Finsternis trennen. Tag und Nacht wird getrennt. Licht und Finsternis wird getrennt. Es ist so, die Bibel beschreibt dann etwas, das hat mich erschreckt. Sie sagt, dass es einen Bereich gibt, den nennt sie Dämmerung. Wisst ihr, was Dämmerung ist? Licht und Finsternis vermischt. Das ist wie Lau. Lau ist nicht heiß und nicht kalt. Und Dämmerung ist nicht Licht und nicht Finsternis. Das ist vermischt. Da sagt die Bibel ganz klar, die Dämmerung ist dir zum Fallstrick geworden. Wisst ihr, und bereits die Dämmerung wird mir zum Fallstrick. Jetzt muss ich als Gläubiger Entscheidung fällen. Vor Gott muss ich sagen, akzeptiere ich, dass ich ein Fremdling bin auf Erden, durch die Wiedergeburt, in einem Geist, zu einem Leib getauft, hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, dass ich nicht mehr zu dieser Welt gehöre, sondern zum Leib Jesu Christi. Und damit bin ich ein Fremdling. Und dass es reine Gnade ist und ein Stück weit aber auch ein furchtbares Gericht, dass Gott uns in Ruhe lässt und uns keine Verfolgung schickt. Wisst ihr, es kann auch Gericht sein, dass keine Verfolgung kommt. In der Verfolgung, da säubert sich die Front, da säubert sich ganz klar, wer ist gläubig, wer ist nicht gläubig, wer bezahlt den Preis und wer nicht. Ich schreie nicht nach Verfolgung. Aber je weiter Wohlstandsgesellschaft fortschreitet, je mehr werden die Gläubigen narkotisiert. Wisst ihr, manchmal muss ich auch sagen, danke Herr, dass du uns noch Luft lässt, noch Gnade lässt. Dass wir überhaupt noch überleben können. Aber wenn jetzt, solange es uns so gut geht, jetzt müssen wir beginnen, das zu tun, was in diesem 2. Psalm steht. Beginne ihn mit heiliger Ehrfurcht zu dienen. Beginne rauszugehen aus diesen Finsternisdingen. Wir müssen diese Einflussbereiche abklemmen. Wir müssen beginnen, das Wort Gottes ist mein Ein und Alles für das Geistliche und für das Menschliche. Rede mal mit einem hochgeschulten, hochintelligenten Menschen, der gottlos ist, was der dir alles erzählt. Ich bin dem intellektuell auch nicht gewachsen, aber ich bin ihm geistlich gewachsen. Ich sage, alles, was du rausschwätzt, ist gottlos. Du fährst in die Hölle, das ist Fakt. Woher weißt du das? Durchs Wort Gottes. Ah, war das bloß von Menschen geschrieben. Muss ich sagen, ja, darum hat der Hiob, wo alle geglaubt haben, dass die Erde ein Suppenteller ist. Kennt ihr die Zeichnungen vom Hades? Das ist ein Suppenteller. Und die Suppe ist Meer und mitten ist eine Insel, das ist die Menschheit, die Erde. Und wenn du über den Tellerrand rausgehst, fällst du ins Nirvana, ist nichts. Und der Ausgang zu diesem Ungewahrten, das ist dann der Hades und solch so ein Quatsch. Da schreibt ein Hiob, ein Zeitgenosse Abrahams, der du die Erde über dem Nichts aufhängst. Da kennt die ganze Wissenschaftler, kennt Eipacke, die sind zu spät dran. Ich streite auch nicht wegen dem DNS-Molekül und dem ganzen Zeugs. Wenn man nur ein bisschen Ahnung hat von diesen geistlichen Dingen, dann sieht man, dass um die Erde ein Wassergürtel war. Dieser Wassergürtel ist bei der Sintflut runtergekommen. Und bevor der Wassergürtel da war, ist der Mensch 900 Jahre alt geworden. Und ihr sagt, jeder, der wissenschaftliche Ahnung hat, dass die kosmische Strahlung für die Alterung verantwortlich ist. Zumindest haben es mir so erzählt. Ich bin kein Spezialist. Und in dem Moment, wie der Wassergürtel rund weg ist und hier andere Verhältnisse sind, sagt Gott, so, jetzt wirst du nur noch 120 Jahre alt. Und je weiter das es lang geht, werden sie bloß noch 70 oder 80 Jahre alt. Und jetzt werden wir wieder älter, weil der Mensch wieder eingreift. Wisst ihr, meine Tochter schafft in der Altenpflege. Ich sag's einmal ganz ungeschützt. Ist es ein Segen, dass man Gottes Handwerk pfuscht und die Leute nicht mehr sterben lässt, wenn sie sterben sollten? Wisst ihr? Ist es denn ein Segen, dass man die Leute durch unsere großartigen Medikamente, obwohl sie vollkommen hilflos kaputt sind, dass man sie vegetieren lässt? Ich habe Patientenverfügung unterschrieben, da steht drin, keinerlei Maßnahme, wenn mir was passiert. Gar nichts. Versteht ihr? Alles hat seine Zeit. Wenn Gott sagt, du stirbst, dann sterbe ich aus. Wer bin ich oder wer ist der Doktor, der sagt, jetzt verlängern wir? Ich habe es bei meiner Schwiegermutter und beim Schwiegervater erlebt. Sie haben beide 2 Tage vorher gewusst, dass sie sterben. Das war herrlich. Zu sagen, jetzt gehe ich in die Ewigkeit. Ist doch im Vollbewusstsein, jetzt ist die Stunde Gottes gekommen. Ist doch herrlich. Als der Doktor sagt, nee, nee, jetzt kriegst du nur 20 Infusionen. Ich habe 125 kriege, ich weiß, was Infusionen heißt. Jetzt machen wir dich wieder stabil. Ich muss sagen, wenn Gott sagt, es ist soweit, dann ist es halt soweit. Versteht ihr? Wir müssen lernen, Gott nicht mehr ins Handwerk zu pfuschen. Wir müssen lernen, uns ihm auf den Altar zu legen, zu sagen, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ich bin Sklave Jesu Christi, mach mit mir, was du willst. Wisst ihr, das verschwindet durch die Endzeit. Weil wir haben jetzt die Mittel und die Möglichkeiten, die wir vorher nicht hatten. Wenn ich richten müsste über die Gemeinde in Albstadt, dann würde ich den Besucher, die fremd sind, eine Frage stellen. Ich würde ihnen die Frage stellen, was hast du gehört? Vor was redet die Leute? Redet die von Jesus allein oder vor was anderem? Die Frage würde ich ihnen stellen. Und dann ist schon alles geklärt. Begriffen. Dann ist eigentlich schon klar, wo man steht. In meiner Krankheit ist mir etwas klar geworden. Jesus allein oder nicht Jesus allein, das ist der Punkt, wo es gilt. Du musst lernen, auf ihn allein zu vertrauen. Du musst sagen, wenn es dein Wille ist, dann sterbe ich jetzt. Wenn es dein Wille ist, dann bin ich jetzt nicht mehr zum Dienst bereit. Wenn es dein Wille ist, dann kriege ich jetzt keine Ehre, sondern Schande. Wenn es dein Wille ist, dann werde ich beschimpft. Ist völlig egal. Wenn du es zulässt, das, was du zulässt, ist in Ordnung. Aber das kann man nur, wenn man vors Lager geht. Hebräer 13, 13, leicht zu merken. Und die Schmach Christi trägt und der Herr Jesus zum Herrn macht, in dem Sinne, dass man sagt, du machst keinen Fehler, auch in meinem kleinen Leben. Du bist der Herr der Herren, du bist der König der Könige, mach mit mir, was du willst. So wie es in dem Psalm am Schluss steht, dass man sich bei ihm birgt. Bergung ist ja eine Form von Rettung. Dass man sich vor seine ganzen Alltagsprobleme, wisst ihr, was ich festgestellt habe, ich habe es fast nicht geglaubt. Wisst ihr, was mein größtes Problem ist, das allergrößte, was ich habe? Das bin ich selber. Ich brauche Rettung von mir selber. Ich brauche jemanden, der mich rettet vor mir selber, vor meiner Unmöglichkeit. Und ich habe den Verdacht, bei dir ist auch nicht anders. Siehst du? Und der Einzige, der mich retten kann, ist er. Er hat mich mit sich gekreuzigt. Ich bin tot. Sobald ich das anerkenne, ist das Ding geregelt. Ist geregelt, sobald ich es anerkenne. Wisst ihr, jetzt kann man sagen, also gut, theoretisch begriffen, wisst ihr, wo das Problem jetzt beginnt? Jetzt, heute, wenn ich das wirklich ernst nehme und will, Jesus allein, dann muss ich jetzt beginnen, systematisch einen Schritt nach dem anderen mein ganzes Leben umzukrempeln. Dann kommt die Praxis und dann wird es schwierig. Da brauchen wir Zeit, da brauchen wir Entscheidung, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig. Ich habe heute Morgen zum Beispiel, nur noch ein Schlussbeispiel, das war mir wichtig. Ich habe eine Kollegin, die ruft mir seit 40, 50 Jahren zum Geburtstag an. Und das ist mir immer ganz wichtig, dass ich die Frau nicht vergiss an ihrem Geburtstag. Immer wichtig, weil die mir einmal anruft. Heute Morgen hatte ich ungefähr 10 Minuten Zeit. Dann habe ich mir überlegt, rufst du die jetzt an, vor der Versammlung? Hätte ich früher gemacht in meinem Pragmatismus. Dann war mir plötzlich klar, nein. Das ist ein Mensch. Wer ist Nummer 1? Jesus. Also bin ich hin, habe meine Bibel weitergelesen, habe weiter studiert und interessanterweise kam mir vor die Verkündigung nur Gedanken, die ich vorher nicht hatte. Wisst ihr, und ich rufe dann schon noch heute, so Gott will, aber später. Er begreift. Jesus jetzt, der Rest später. Wer will, sagt Bibel, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer will? Die Lehre, dass der Mensch kein freier Wille hat, ist eine der raffiniertesten Schachzüge des Teufels, die ich jemals gehört habe. Dann bist du ja nicht schuldig, da ist ja kein freier Wille. Dann kannst du ja nichts machen. Völliger Unsinn. Ich und du, wir haben freie Wille. Wir sind nicht gut, sodass wir das Gute tun können, aber wir haben freie Wille, uns zu entscheiden. Jesus allein oder Jesus nicht allein, den haben wir. Und der bekehrte gleich zweimal, weil der hat der Heilige Geist. So. Jetzt habe ich ein Problem, wenn ich heimgehe. Jetzt muss ich mir überlegen, was heißt diese Verkündigung für mich, privat, persönlich, die ich euch jetzt gegeben habe. Was heißt das für mich? Wisst ihr, und ihr müsst überlegen, was heißt das für euch? Immer mit demselben Ziel. Nicht um das zu tun, was ein Mensch gesagt hat, sondern um ihm gerecht zu werden. Das ist der entscheidende Punkt, der Rest ist egal. Wenn du ihn hast, kannst du durch jedes Todestal gehen, durch jede Krankheitsnot, durch jede Verfolgung, durch jede Marter, durch jede Folter, durch jede Schmach, durch jede Beleidigung, durch jede Herabsetzung kannst du alles. Wenn du ihn hast, wenn du nicht hast, kannst du gar nichts. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass es dein Ratschluss der Ewigkeiten war und bleiben wird bis hinein in alle Ewigkeiten, dass alles von ihm, durch ihm und zu ihm ist. Herr Jesus, du bist das Zentrum, du bist die einzige Offenbarung des lebendigen Gottes in diesem Universum. Durch dich wurde die Ewigkeit geschaffen, durch dich wurde die ganze Geschöpfung ins Leben gerufen, durch dich geschieht die Errettung, durch dein kostbares und teures Blut hast du die Menschheit versöhnt und du bist das letzte Wort Gottes des Vaters. Und wir beugen uns, ich möchte mich auch beugen, wenn wir sehen, wie oft wir dir aus dem Ruder gelaufen sind, wie wir dir weggelaufen sind, das nicht begriffen haben, dass letztendlich bloß ein einziges Thema gibt, das unser geistliches Leben prägen soll, Jesus allein, wie auf dem Berg der Verklärung. Lass es einfach in unserem Leben geschehen, dass wir alles das hinauswerfen, was von diesem antichristlichen, teuflischen Geist kommt. Und lass uns ganz klar Flagge zeigen, zu wem wir gehören, nämlich zu dir. Dass wir Jesus-Leute sind, dass wir dem Lamm allein glauben, dass wir unsere Rettung nur auf dich und wirklich auf dein vergossenes Blut begründet, dass es keinen anderen Grund gibt, dass du uns aus Gnade erlöst, gerettet hast als freies Gnadegeschenk und dass wir drum jetzt auch dir, dem Lamm, folgen, wohin du gehst. Du kennst jeden, du kennst mich, du kennst jeden hier drin, du weißt, wo, ich sag's mal so, das Brecheisen angesetzt werden muss. Möchte einfach unsere Herzen dir auf den Altar legen, in stiller Demut, und ich bitte, dass du dein Werk in unseren Herzen tust, auf das du verherrlicht wirst und durch dich, der Vater im Himmel. Amen.